Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wolfgang Schulz, herzlichen Dank für die freundliche Ankündigung. Ob wir zum Telekommunikationsrecht noch kommen, lasse ich einstweilen mal offen. Denn natürlich hat dieses Thema auch klassisch etwas zunächst einmal mit der rundfunkrechtlichen Perspektive zu tun. Und aus der sind natürlich auch, machen wir uns da nichts vor, zunächst einmal die Dogmen entwickelt worden. Ob sie dann noch Bestand haben können, ist eine weitere Frage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man so manche Stellungnahme der letzten, jüngsten Zeit zu dem Themenbereich, sei es Connected TV, sei es Hybridfernsehen, sei es die Verbindung von Internet und Fernsehen in anderer Weise liest, dann hat man gelegentlich den Eindruck, dass das Verschwinden der hochkarätigen Rundfunkangebote im Rauschen des Netzes drohe. Aus der einleuchtenden Gründen eingeführten Must-Carry-Regelung wird dann sogleich eine Must-Be-Found-Regelung. Und das führt schnell in Paradoxien, denn plötzlich ist es nicht mehr gleichsam die Ressource, die knappe Ressource, die zu einer Regelung Anlass gibt, sondern plötzlich, wir haben es gerade eben gehört, die Vielfalt. Das ist natürlich für jede Fortschreibung einer Dogmatik des, sagen wir, Informationsrechts im weitesten Sinne an sich eine Herausforderung. Der Grund für die forcierten Szenarien liegt, wenn man sich auf, insbesondere auf Stellungnahmen auch im Rundfunkbereich stützt, denn in dem, natürlich in dem Zusammenwachsen beider im Grunde Segmente, nämlich dass die klassischen Rundfunkinhalte über das Internet angeboten werden, aber auch natürlich in der Verbindung der Plattform und damit der Empfangsgeräte, die dann im Grunde beide Bereiche, wenn ich das jetzt mal so sagen soll, darstellbar machen und dieses auf derselben Plattform beziehungsweise demselben Endgerät. Und das sind natürlich eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Zugangswegen, die damit im Grunde in den Blick genommen werden. Man kann das etwa aus der Sicht des Rundfunks sehen an der Plattform Horizon, die jüngst vorgestellt worden ist, wo sie ja eine ganze Reihe Verbindungen von tatsächlich telekommunikativen Vorgängen und rundfunkrechtlichen Aspekten haben, die hier eine Rolle spielen. Und man sieht sehr schön, dass es darum geht, dass hier ein anderes Geschäftsmodell den großen Konkurrenten entgegengesetzt werden soll, die in diesen Markt drängen und die als eine Bedrohung wahrgenommen werden und damit Anlass zu diesem befürchteten Szenario der Verdrängung der klassischen Inhalte geben. Stichwort wäre eben Google oder Stichwort wäre Apple oder Stichwort sind Videotheken von Amazon und so weiter und so weiter. Ich brauche das in diesem Kreis nicht weiter auszuführen. Befürchtet wird also, dass diese Oberflächen dann von ganz anderen Akteuren betrieben wird, die möglicherweise auch noch vertikal integriert sind und damit einen Anlass haben, Verdrängungspraktiken zu verfolgen und Ähnliches. Nun ist bei genauerer Betrachtung der hier forciert vorgestellten Szenarien, zumal aus der Sicht des Rundfunks oft nicht zu verkennen, dass im Grunde der zentrale Punkt dann gar nicht die Auffindbarkeit ist, sondern oftmals die Sicherung eines bestimmten Geschäftsmodells. Das ist allerdings nicht unbedingt das Anliegen einer Debatte um die Auffindbarkeit. Ungeachtet dessen jedenfalls dürfte zu erwarten sein, dass die Rezipienten ihre Gewohnheiten hinsichtlich der Rezeption unterschiedlicher Angebote verändern. Das allerdings wird nicht ein spontaner, sondern eher ein langsamer Wandel sein und der derzeit sicherlich noch keine genaue Prognose zulässt, wie sich denn und in welcher Weise das Verhalten sozusagen aus den beiden Bereichen ändert und aufeinander bezogen werden kann. Insbesondere ist nicht zu prognostizieren, in welcher Weise parallele Nutzungen etwa vorliegen werden und inwieweit ein Aufmerksamkeitstransfer wirklich erfolgt oder nur befürchtet wird. Allerdings ist erkennbar, dass unterschiedliche Angebote eben dann um die Aufmerksamkeit des Publikums konkurrieren und insoweit sicherlich kein einheitliches Publikum unterstellt werden kann. Auch dazu haben wir schon einiges gehört. Wir werden es hier mit fragmentierten Öffentlichkeiten zu tun haben, die immer wieder neue Strategien erfordern, um Bindungen zu erzeugen. Durch die dargestellte Entwicklung treten dann eben diese neuen Akteure auf, die mit den bisherigen Inhalteanbietern und Vertriebskanälen konkurrieren. Und das heißt, wir haben hier eine, wenn man so will, auch Vervielfältigung natürlich von Akteuren. Und bezüglich des Rundfunks dürfte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir hier eine Entlinearisierung beobachten können, in dem Sinne, dass das Programm- und Zeitschema sich eher tendenziell, wenn auch langsam, zugunsten anderer Formen der Rezeption möglicherweise auflösen oder jedenfalls verringern wird. Vorsicht ist insoweit natürlich bei all diesen Prognosen angebracht und auch eine gewisse Form der Individualisierung, auch das ist ja schon angeklungen, deswegen Vernutzungsverhaltens, Rezeptionsverhalten wird dabei sicherlich beobachtet werden können. Das vielleicht nur einmal noch kurz zum Hintergrund, von dem aus ich auf einige verfassungsrechtliche Fragen eingehen will. Und ich will zunächst einmal sozusagen bei der klassischen Sichtweise bleiben, die ja zunächst mal aus der Perspektive oftmals des öffentlich-rechtlichen oder jedenfalls des Rundfunks entwickelt worden ist. Das kann man etwa sehen, wenn man Fragen der Zugänglichkeit sich ansieht, wie sie etwa im Paragraphen 52c des Rundfunkstaatsvertrages ja thematisiert sind, im Grunde auf die Plattform bezogen. Das alles wird über 512 verarbeitet. Ist es Aufgabe der dienenden Rundfunkfreiheit, dann wird daraus abgeleitet, eine Gewährleistungspflicht des Landesgesetzgebers dafür zu sorgen, dass freie individuelle und gesellschaftliche Meinungsbildung möglich ist. Und dann leuchtet es ein, dass natürlich nur zugängliche Angebote auch rezipiert werden können. Also insoweit hat man dort natürlich dann die Brücke zu einem verfassungsrechtlichen Ausgestaltungsauftrag an den Gesetzgeber hinsichtlich der Erreichbarkeit und Zugänglichkeit. Das kann man dann, wie es nicht selten geschieht, gleichsam aufladen mit Fragen kommunikativer Chancengerechtigkeit, von der aus dann im Grunde bestimmte Anforderungen an Zugänglichkeit formulierbar werden. Also, um es in den Worten von Wolfgang Schulz zusammenzufassen, den ich hier einfach der Einfachheit halber mal zitieren darf, im Prozess der Massenkommunikation sollen dann eben nicht nur kommunikativ begründete Kriterien über die Chancen der Kommunikation entscheiden, nicht aber etwa ökonomische, technische, politische oder soziale Machtstellungen. Soweit so einleuchtend. Und das kann verbunden werden mit gegebenenfalls kompensatorischen Privilegierungen bestimmter Angebote. Auch das, wird man sagen müssen, ist ja im Grunde nichts anderes als sozusagen die Verengung der Distributionswege offen zu halten durch eine Fortschreibung hinsichtlich dann der Plattformen und auch sie offen zu halten für diese Angebote. Und in diesem Sinne würde man wahrscheinlich sagen, garantiert Zugänglichkeit dann auch die Auffindbarkeit. Das ist eigentlich ein relativ überzeugendes Modell für eine bestimmte Mediensituation, also eine, auch wenn, das ist nicht zu übersehen, hier bestimmte Operationalisierungsschwierigkeiten immer schon bestanden. Ungeachtet dessen war das Konzept eben unter Bedingungen getrennter Vertriebswege und weniger ausdifferenzierter Angebote, einer klaren Trennung zwischen der Online- und Offline-Welt und der klaren Trennung etwa von Rundfunk und Presse durchaus plausibel, auch wenn der Begriff der kommunikativen Chancengleichheit immer schon ein bisschen suggestive Elemente vielleicht enthielt. Aber die Position war insoweit zu rechtfertigen, als eben unter der Bedingung einer Vervielfältigung von Angeboten dann auch durchaus sozusagen Strategien gegen ein Verschwinden im Rauschen getroffen worden ist. Das soweit so gut. Nun wird man, und das ist heute ja nun schon vielfach auch dargelegt worden, über die Verbindung mit dem Internet zu einer weiteren Vervielfältigung und Ausdifferenzierung der Angebote, aber auch der Rezeptionsgewohnheiten kommen. Und naheliegend jedenfalls für diejenigen, die nicht den verfassungsrechtlichen Rundfunkbegriff weiter ausdehnen möchten, ist der bisher ausschließliche Bezug auf die Rundfunkfreiheit dann allerdings auch nicht mehr plausibel. Man hat durchaus natürlich eine ganze Reihe von anderen Angeboten, die man eher dann meinetwegen der Pressefreiheit oder aber auch anderen Kommunikationsgrundrechten unterstellen könnte. Aber im Ergebnis würde das gar nicht mal so sehr viel ändern, weil natürlich auch diesen im Grunde eine Dimension eingeschrieben werden kann, als Ausgestaltungsauftrag des Gesetzgebers für die Erreichbarkeit oder jedenfalls aber gegen eine Vermachtung der Distributionswege Stellung zu beziehen. Man sieht also, man würde selbst mit einer gleichsamen Erweiterung der Perspektive verfassungsrechtlich erstmal gar nicht mal so zu sehr unterschiedlichen Aspekten kommen, wenn man das darauf fixiert. Und Vorkehrungen können dann, das kennt ja auch das bisherige Recht, auf der Ebene der Standards oder aber eines konkreten missbräuchlichen Verhaltens geschehen. Also von daher gesehen hat man hier vielleicht auf den ersten Blick gar nicht mal so große Schwierigkeiten. Aber auf den zweiten Blick wird es vielleicht dann doch etwas problematischer, weil man sich ja überlegen muss, für welche Angebote sollen eigentlich solche Zugänglichkeitsregeln gelten. Bisher, formuliert aus der schönen, einfachen Welt, sozusagen klassischer Vertriebswege, gedacht von der Rundfunkfreiheit her war das einfach. Hinsichtlich der Verbindung mit dem Internet ist das alles andere als selbstverständlich. Also das stellt die Frage, welche Angebote könnten denn überhaupt, wenn man denn solche Zugänglichkeitsansprüche formulieren will, einbezogen werden und welche Plattformen müssten dann aber auch einbezogen werden? Das sind ja zwei nicht notwendigerweise identische Fragen, die aber häufig durchaus nicht getrennt werden. Zunächst zu den Angeboten. Und die Uferlosigkeit der Angebote, meine ich, kann man durch den Bezug auf den Sinn der Kommunikationsfreiheiten durchaus eingrenzen und in diesem Sinne diejenigen Angebote einbeziehen, die durch einen Beitrag zur individuellen und gesellschaftlichen Meinungsbildung sich auszeichnen. Das ist schon in der Stellungnahme des ersten Bürgermeisters eben im Grunde ja angeklungen. Insoweit wird man auch bei aller Netzeuphorie schwerlich übersehen können, dass die Inhalte ganz wesentlich über klassische Medien produziert werden. Und von daher mag es dann auch durchaus den Sinn machen, zu sagen, dass man natürlich hier durchaus diese, die einen Beitrag zur gesellschaftlichen und individuellen Meinungsbildung in diesem, man kann schon fast sagen, klassischen Sinne leisten, durchaus im Hinblick auf den Zugang zu solchen Plattformen privilegieren kann. Das heißt also, dass die... Man sieht das an bestimmten Debatten etwa über Qualitätsjournalismus und Ähnliches, dass hier doch sehr stark ein gesellschaftlicher Diskurs über die Frage, man kann auch sagen, was ist relevant, ist hier besteht und dass dieser auf verfassungsrechtlicher Ebene, meine ich, durchaus berechtigt aufgenommen werden kann und muss, wenn man über solche, sagen wir, über den weiteren Raum von solchen Ausgestaltungen sprechen will, verfassungsrechtlich. Das ist nicht unbestritten, wie Sie sehen können, an den Fragen, ob Qualitätsjournalismus und sei es auch nur im regionalen und lokalen Bereich vielleicht durch Anreizregulierung gestärkt werden können. Manch einer hier im Publikum hat sich dann plötzlich auf der Seite der Freiheitsfeinde wiedergefunden. Das wollen wir nicht weiterführen, aber es zeigt einfach auch die Bedeutsamkeit dieser Frage ziemlich genau an. Und natürlich muss man, meine ich, da auch in der Tat verfassungsrechtlich insoweit reagieren können, dass man sagt, dass das für die gesellschaftliche Selbstverständigung wichtige Potenzial eben auch dann tatsächlich behandelt werden kann. Das würde sich vielleicht, wenn man es technisch eingrenzen will, auf journalistisch-redaktionell gestaltete Beiträge beziehen. Das ist ein relativ weiter Rahmen, bedeutet aber auch, dass damit natürlich bestimmte traditionelle Anbieter ihren Alleinstellungsstatus verlieren. Damit aber werden sie leben können, jedenfalls aber leben müssen. Denn natürlich, die Vielfalt muss ja nicht wieder verloren gehen, nur deswegen, weil möglicherweise auch ein Rauschen erzeugt wird. Das von daher gesehen hat man dann in der Tat einen doch sehr, sehr weiten Anwendungsbereich, der eben über Rundfunk und Presse online, wenn Sie so wollen, deutlich noch hinausgehen wird. Hinsichtlich der unterschiedlichen Formen der Benutzeroberflächen allerdings scheint mir das Problem schwieriger zu sein. Man hat es bisher sozusagen aus der verhältnismäßig einfachen Situation des Rundfunks sehr formuliert, also Navigatoren und Ähnliches. Aber was bedeutet es für das Internet? Eigentlich heißt es, dass jedes Portal, jede Oberfläche gleichsam insoweit einbezogen werden kann. Das würde sicherlich doch eher zweifelhaft sein. Also das fängt schon bei Oberflächen wie Smartphones und Ähnlichem an, die ja im Grunde nicht von vornherein auf die Darstellung dieser Angebote ausgelegt sind, wohl aber auf die Möglichkeit, sie so auszulegen durch Präferenzentscheidungen der Nutzer. Meines Erachtens gibt es insoweit überhaupt gar keinen Grund, sie in eine Regulierung einzubeziehen. Man mag auf den vorgelagerten Ebenen des Zugangs meinetwegen zu Apps über irgendwelche Fragen kartellrechtlicher Art nachdenken oder Ähnliches, aber es gibt keinen Grund, hier Regulierungsmöglichkeiten, meine ich, vorzusehen. Also das heißt, und für Suchmaschinen würde Ähnliches gelten, sie haben im Grunde andere Funktionen als die, die hier in Rede stehen. Von daher meine ich, dass dieses keine Lösung ist. Im Übrigen aber scheint mir die Frage der Relevanz von nicht unerheblicher Bedeutung zu sein und im Grunde hat der Rundfunkstaatsvertrag da ja eine einleuchtende Lösung schon getroffen, indem er im Grunde im Netz auf eine marktbeherrschende Stellung abstellt. Und dann kann man den Rest, meine ich, durchaus überlegen, ob man ihn kartellrechtlich, wettbewerbsrechtlich löst oder ob hier medienspezifisches erforderlich ist. Das scheint mir eine offene Frage zu sein, zumal jedenfalls Missbräuche mir in größerem Umfang so nicht bekannt sind. Also von daher gesehen wird man mit einer gewissen Gelassenheit insoweit vielleicht agieren können und die Zurückhaltung der Landesmedienanstalten in dem entsprechenden Positionspapier scheint mir insoweit durchaus für diesen Punkt wohl begründet zu sein. Das bedeutet auch Vorrangregelungen etwaiger Art, würde ich nicht meinen, verfassungsrechtlich rechtfertigen zu können, sinnvollerweise auch nicht zu rechtfertigen, eben über die Privilegierung gleichsam journalistisch-redaktionell gestalteter Angebote hinaus. Und damit komme ich zu einem Punkt, der im Grunde sozusagen weniger sich genau mit der Frage der Auffindbarkeit befasst, sondern eher mit dem Problempunkt, der auch in Rede des ersten Bürgermeisters eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hat und ja auch im Grunde der Idee des Medienstaatsvertrages zugrunde liegt, nämlich die Tatsache, dass wir uns fragen müssten, ob verfassungsrechtlich hier jedenfalls die Legitimation besteht, das zu tun, was im Grunde durch die Konvergenz der Plattformen deutlich wird, nämlich ein Abstimmungsbedarf zwischen unterschiedlichen Angeboten rechtfertigen zu können. Das scheint mir ein durchaus zentraler Punkt zu sein, der aus anderer Perspektive durchaus aufgegriffen wird von denjenigen Fernsehveranstaltern, die befürchten, dass die Darstellung ihrer Angebote auf Plattformen verzerrt wird, ausgebeutet wird, dadurch, dass im Grunde ein Aufmerksamkeitstransfer auf andere Formen der Werbung oder Werbung anderer Anbieter stattfindet und Ähnliches. Und würde ich meinen, es wird dann verbunden mit der Forderung eines Level Playing Fields, das haben wir auch schon gehört. Nun, diese im Ausgangspunkt wird man der Forderung nach einem Level Playing Field oder einer Kompensation, die alternativ ins Spiel gebracht wird, verfassungsrechtlich jedenfalls nicht so fürchterlich viel abgewinnen können. Aber daraus folgt nicht, dass hier nicht doch ein Abstimmungsbedarf liegen kann. Und ich glaube sogar, dass er sinnvollerweise thematisiert worden ist im Hinblick zum Beispiel auf die Werberegelung. Denn eins ist ja nicht zu übersehen, dass diese Verschiebung der Aufmerksamkeit, die hier stattfindet, möglicherweise durchaus Probleme hinsichtlich der Grundlagen der bisherigen Medien, etwa hinsichtlich ihrer Finanzierbarkeit, auslösen kann. Karl-Heinz Ladeur hat das in mehreren Stellungnahmen, diese Dimension im Grunde als eine Art Entwerfen einer Wettbewerbsordnung für die unterschiedlichen Medien thematisiert. Das scheint mir in der Sache richtig zu sein, dass hier in der Tat die Herausforderung liegt, hier neue Wege zu gehen, die hier dann sozusagen eine gewissermaßen eine Begleitung der Selbsttransformation des Mediensystems bedeuten würden. Das würde bedeuten, dass man hier zwar einerseits sehr stark auf die Entwicklung oder darauf setzt, dass man neue Modelle hier des Zusammenspiels der Medien, aber auch der Abstimmung untereinander nicht blockiert, dass man aber auf der anderen Seite verfassungsrechtlich durchaus Abstützungen vornehmen kann, jedenfalls legitimerweise vornehmen kann, um hier tatsächlich, wenn Sie so wollen, eine verträgliche Weiterentwicklung unterschiedlicher Gehalte in unterschiedlichen Segmenten ermöglicht. Das scheint mir eine ganz wichtige verfassungsrechtliche Dimension zu sein, die auszuformulieren größere Anstrengungen, meine ich, erfordert, die aber wichtig ist, um dann auch diesen Fragen der Auffindbarkeit in anderer Weise Rechnung zu tragen. Insoweit scheint mir also hier eher das Problem zu liegen als in der verfassungsrechtlichen Formulierung von Auffindbarkeitsregeln im eigentlichen Sinne. Und da scheint mir auch nach den Vorträgen des heutigen Vormittags eine gewisse Gelassenheit angebracht. Da kann man sehen, dass sich eben erfolgreiche Strategien entwickeln, um sich als Marke sichtbar zu halten, die Logik der Netze zu nutzen, um sein eigenes Angebot dadurch sichtbar zu machen und platzierbar zu halten oder platziert zu halten. All das scheint mir zunächst einmal ausreichend zu sein, um eine gewisse Zurückhaltung zu rechtfertigen. Der eigentliche Problembedarf scheint mir dann darin zu liegen, wie man diese Abstimmung genau hinkriegt. Aber das ist ein Thema, das ja viel stärker Tobias Gustomczyk betrifft, nämlich in der Ausformulierung der Details dessen, was hier nur als verfassungsrechtlicher Rahmen zunächst beschrieben werden konnte. Also gilt für einen Teil, dass man in der Tat hier vielleicht einen Regulierungsbedarf entdecken und verfassungsrechtlich abstützen kann, dass man aber hinsichtlich der eigentlichen Auffindbarkeitsregeln vielleicht dann doch sich mit dem Satz von Helmut Plessner tröstet, man kommt immer noch früh genug zu spät. Vielen Dank.